Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 96. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. In diesem Podcast haben wir schon so einiges von vielen Expertinnen und Experten gelernt. Aus der Kardiologie, der Neurologie, der Psychologie, der Ernährungswissenschaft und vielen weiteren Bereichen. Immer wieder wird deutlich, dass Gesundheit kein Einzelsystem, sondern das Zusammenspiel vieler Faktoren ist. Ein Bereich wird immer noch unterschätzt, obwohl er in Wahrheit wie ein universelles Medikament wirkt. Bewegung als Medizin. Denn Bewegung ist weit mehr als Muskelaufbau oder Gewichtsreduktion. Sie stärkt das Herz-Kreislauf-System, stabilisiert den Stoffwechsel, harmonisiert den Hormonhaushalt und wirkt positiv auf unsere mentale Gesundheit. In dieser Folge wollen wir genauer verstehen, wie Training, Ernährung und Regeneration ineinander greifen, um nicht nur die Leistungsfähigkeit zu steigern, sondern auch Krankheiten vorzubeugen und unser Leben langfristig gesünder, ausgeglichener und widerstandsfähiger zu machen.
Talk der Woche.
Ich spreche dafür mit Nico Airone. Er ist Personal Trainer, Biohacker, Food Coach und Fitness Director bei Men's Health. Er bringt Menschen nicht nur äußerlich in Form, sondern auch zu mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und mentaler Ausgeglichenheit. Wie genau sein Ansatz dabei aussieht, das erfahren wir jetzt. Nico, sehr schön, dass wir uns heute unterhalten und dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank, ich freue mich, bei dir zu sein.
Du bist ja Fitnesstrainer und Coach und du sagst, dass dein Coaching nicht nur schlanker und muskulöser macht, sondern auch gesünder, leistungsfähiger und ausgeglichener. Also nicht nur eine äußere Veränderung, sondern auch irgendwie auch eine innere. Wie definierst du denn wahre Fitness?
Das ist eine spannende Frage gleich zu Beginn. Also wahre Fitness bedeutet für mich eben im Alltag leistungsfähig zu sein. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Das heißt, der Blick geht auch immer ein Stück weit in die Zukunft. Ja, ich möchte eben sicherstellen, dass ich auch in 10, 20, 30 Jahren noch in der Lage bin, zum Beispiel mit meinen Kindern zu spielen, wenn ich welche habe, oder auch in der Lage zu sein, den Hobbys nachzugehen, die ich vielleicht habe. Die Sport sollte ja in erster Linie auch Spaß machen, auch wenn es für manche Menschen immer noch wie eine Qual klingt. Aber das ist eben der Gedanke, von dem ich die Menschen versuche wegzuholen. Das heißt, meine Idee von wahrer Fitness ist zum einen natürlich körperlich leistungsfähig und gesund zu bleiben. Ja, das ist die Basis für Leistungssteigerung, denn Training per se bedeutet eben Leistungssteigerung. Also die Definition beinhaltet das schon. Ja, und dann will ich natürlich aber auch geistig in der Lage sein, meinen Herausforderungen des Alltags nachzugehen. Ja, und auch da, das wissen wir noch gar nicht so lange, auch da hilft uns Training, um genauer zu sein, Muskulatur, funktionelle Muskulatur. Wenn wir die aufbauen, wirkt es eben auch für unsere geistige Gesundheit positiv. Ja, und das ist mein Ansatz, dass ich probiere mit meinen Personal Training Kunden, aber auch natürlich ich selbst bin ja auch so ein Stück weit Vorbild und versuche das zu sein, in die Richtung zu steuern, dass ich sowohl körperlich auch mental für die Zukunft gerüstet bin, wenn man das so betiteln mag.
Man sieht dich ja häufiger auf dem Titelbild von der Men's Health. Man sieht dann das fertige Bild, perfekt ausgeleuchtet und wahrscheinlich auch gut inszeniert. Und was steckt da wirklich an Arbeit, Disziplin und wahrscheinlich auch Verzicht dahinter, um so ein Fitnesslevel konstant zu halten?
Ja, die Magie hinter den Kulissen, klar, da wird ein bisschen hier und da nachgeholfen, wobei das ursprüngliche Bild immer halbwegs authentisch ist, muss man wirklich sagen. Mhm. Also mit Photoshop und den Möglichkeiten, die wir heute auch mit KI haben, würde man jetzt denken, okay, da ist eine Menge an Bearbeitung dran. So viel ist es am Ende dann doch nicht. Also ich habe oft genug jetzt auch abseits von mir in der Redaktion von Men's Health, die ich auch jahrelang begleitet habe oder war selber auch Sportredakteur über 10 Jahre, mittlerweile zwar nur noch in Teilzeit, aber ich habe eben oft genug erlebt, okay, wie ist dieses Titelbild anfangs im Fotostudio meistens entstanden und was ist nachher auf dem Cover wirklich zu sehen. Und das ist wirklich sehr, sehr eng dort. Also es wird nur so fein recherchiert, vielleicht rein retuschiert, vielleicht so Hautunreinheiten ausgebessert, vielleicht mal so ein bisschen geguckt, okay, proportional, da ist vielleicht ein Muskel, der in einer bestimmten Position nicht optimal ausgeleuchtet ist, dann holt man den auch ein bisschen aus der Dunkelheit hervor. Aber es wird nichts dazugesetzt, was nicht da ist. Ja? Und es wird auch nichts weggemacht, was da nicht sein sollte. Das heißt, generell treten da ja auch fitte Personen auf. Ich durfte mich dazuzählen 2-mal. Und letztendlich ist der Weg dahin auch so ein Stück weit das Ziel. Ja? Das heißt, es ist jetzt nicht mein, oder zumindest war es bei mir so, klar, ich habe mich unfassbar gefreut. Es war ein Life-Goal, wie man so schön sagt, gerade beim ersten Mal, dass es klappt. Aber ich habe eben auch dorthin trainiert, eben für mich, Ja, also für diese Leistungsfähigkeit, die ich schon angesprochen habe und für das gute Gefühl, nicht nur danach, sondern es ist für mich auch wie ein Lifestyle geworden, der ein Stück weit auch im positiven Sinne süchtig macht. Und das habe ich ein Stück weit auch genossen. Das heißt, der Verzicht, klar, ich habe irgendwie auch meine Ernährung angepasst, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Das ist das, was ich auch oftmals empfehle. Aber da genügt es eben schon mit den Basics zu Beginn, eiweißreiche Ernährung sicherzustellen. Kohlenhydratarm funktioniert auch ganz gut, einfach aus der Position heraus, dass wir heutzutage ein kleines Problem mit Nahrungsmittelangebot haben, ja, und dieses Angebot, wenn man mal in den Städten oder in den Dörfern sich umguckt, überall ist ein Bäcker vorhanden, ja, der Weg zum nächsten Donut ist nicht weit, ja, und wenn es kein Donut ist, dann ist es vielleicht das Brötchen, aber auch da haben wir natürlich die Kohlenhydrate drin und letztendlich das ein wenig zu reduzieren, hat mir zumindest geholfen, beziehungsweise ist auch eine Strategie, die ich heutzutage auch noch oft weitergebe. Man muss ein bisschen Abstriche machen bei Menschen, die viel trainieren. Ja, die brauchen natürlich auch ihre Kohlenhydrate. Aber ich glaube, die grundsätzliche Idee, dieses Nahrungsmittelüberangebot ein bisschen zu reduzieren oder vielleicht auch ein bisschen die Portion zu kontrollieren, ja, das ist erstmal nicht verkehrt. Und das hat mir natürlich auch geholfen. Ansonsten habe ich sichergestellt, dass ich einen guten Schlaf habe. Ja, auch ein unterschätzter Faktor. Ja, Regeneration natürlich auch ein bisschen angetrieben. Stressmanagement, ja, gerade heutzutage für alle High-Performer, die zuhören, ist das natürlich ein großes Thema. Und das spiegelt sich natürlich auch in der körperlichen Fitness wieder. Wenn man dauergestresst ist, dann können die Prozesse im Körper nicht funktionieren, die wir brauchen, um dorthin zu kommen, um vielleicht unserem körperlichen Ziel ein Stück näher zu rücken.
Ja, bevor wir auf das Thema Sport kommen, würde ich gerne mit dir über, glaube ich, einen sehr unterschätzten Bereich sprechen, und zwar das Aufwärmen. Wie wichtig ist das Aufwärmen?
Es wird wichtiger, je älter man wird. Das muss man wirklich nochmal betonen. Anfang 20 komme ich vielleicht davon, wenn ich meine Arme dreimal schwinge vielleicht und vielleicht noch eine Minute an der Klimmzugstange hänge. Wobei, das machen auch in dem Alter die wenigsten. Letztendlich wird es wirklich entscheidend für mich, so die magische Grenze geht natürlich, ich würde sagen, ab 35 los, ab 40 los. Ab 40 Jahren ist wirklich interessant, ist vielleicht auch eine Kopfsache, merken die meisten Menschen, dass sie ohne Warm-up nicht mehr so einfach ungestraft davonkommen, muss man sagen. Also die Bewegchen gehen los, es wird mehr bei manchen, das ist wirklich so ein kleines Ding im eigenen Kopf, glaube ich, die fangen wirklich ab dem 40. Geburtstag auf den Punkt an zu spüren, dass sie nicht mehr so schnell regenerieren, kleine Wehwehchen haben, minimale Verletzungen einfach länger dauern. Ja, ich glaube nicht, dass dieser Punkt so auf den Tag runterzubrechen ist. Ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem wir uns bewegen. Aber letztendlich ist es so, dass das Warm-up entscheidend ist. Und je früher ich damit beginne, ihm den Wert zuzuschreiben, den das Warm-up verdient hat, desto länger werde ich in der Lage sein, hochintensiv und auch effektiv zu trainieren. Ja, das heißt, das Warm-up ist für mich ein Teil des Workouts. Ja, es muss nicht unbedingt länger dauern als 5, 10, vielleicht 15 Minuten maximal. Also es ist auch kontraproduktiv, wenn ich vor dem Training mit einer Faszienrolle mehr Zeit verbringe als mit dem eigentlichen Training. Ja, das sollte nicht passieren. Aber ich bin eben mit einem gezielten Warm-up in der Lage, zum Beispiel meinen Bewegungsradius bei bestimmten Übungen zu verbessern. Ja, bestes Beispiel wäre die Kniebeuge. Ja, da sollte ich mein Sprunggelenk so aufwärmen, dass ich natürlich in der Lage bin, tief runterzugehen, so tief wie nötig. Ja, auch da muss man mit dem Alter Abstriche machen, klar. Aber wer die Beweglichkeit so halbwegs mitbringt, der kann da schon profitieren, auch von der tiefen Kniebeuge. Und so kann ich eben mein Warm-up spezifisch auf das anstehende Training abstimmen. Ja, das ist eben entscheidend. Es geht weniger, das Herz-Kreislauf-System aufzuwärmen, zumindest beim Krafttraining. Ja, das ist nicht unbedingt nötig, das passiert ohnehin. Und die Belastung ist ja auch eher intervallartig. Das heißt, ich mache einen Satz, dann eine Pause, wieder einen Satz, dann eine Pause. Das heißt, da brauche ich gar nicht zwingend dieses Aufwärmen, was ich vielleicht aus dem Cardio-Training her kenne. Es ist stattdessen eher der Fall, dass ich meine Muskulatur, meine Bänder, Sehnen etc. aufwärmen muss für die anstehende Belastung und eben auch eine kleine Aktivierung vornehmen kann. Und da kommen zum Beispiel dann auch Dinge ins Spiel wie explosive Übungen, die ich unterbringen kann am Ende meines Warm-ups, die auch nochmal das Herz-Kreislauf-System ein Stück weit anknipsen, wo ich mich dann wirklich bereit fühle, ins Training zu gehen und den ein oder anderen schweren Satz zu bewältigen.
Machst du vorher einen Aufwärmsatz, bevor du mit einem Arbeitssatz beginnst?
Unbedingt, ja. Also Arbeitssatz wäre dann sozusagen einmal übersetzt die volle Belastung, also wenn ich 8 Wiederholungen habe, mein maximal mögliches Gewicht für diese 8 Wiederholungen, die ich mit der guten Technik absolvieren kann. Das muss man auch mal dazu sagen, das ist natürlich auch eine Basis. Ich mache den auf jeden Fall und empfehle das auch, mache es in jedem Personal Training, dass ich, bevor ich mit einer neuen Übung beginne, die bei mir auf dem Plan steht, dass ich da 4 bis 5 Wiederholungen mache mit etwa der Hälfte des späteren Gewichts. Ja, das ist eine gute Range. Bei Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, ja, da mache ich dann meist so 3, 4 Wiederholungen einfach, um den Bewegungsablauf auch nochmal im Kopf beziehungsweise dann auch in der Praxis anzutesten, bevor ich dann an die 12, 15, wie viele Wiederholungen auch immer gerade anstehen, anzugehen. Ja, da bin ich gut vorbereitet, ja, und das ist eben entscheidend. Und das Warm-up vorher besteht bei mir meistens noch aus 3 bis 5 Übungen. Ja, das genügt in der Regel, ja. Mhm. Wenn ich ein paar ältere Kunden habe im Personal Training, ist es der Fall, dass ich dann vielleicht 6, 7 Übungen absolviere, aber das war's. Also letztendlich sollte man da spezifisch schauen, okay, welche Übungen stehen an, und oftmals startet es bei mir, das kann man sich vielleicht ein Stück weit auch abgucken, mit dem Aushängen an der Klimmzugstange. Ja, das ist eine wirklich smarte Übung. Ich habe das gerade gestern nochmal einem Kunden erklärt, weil ich dadurch auch sicherstellen kann und einen kleinen Check-up habe, wie bin ich in der Lage, heute an meine Grenzen zu gehen. Ja, die Griffkraft spiegelt eben auch die tägliche Leistungsfähigkeit, also auch die Schwankungen in der Leistungsfähigkeit ein Stück weit wieder. Wenn ich jetzt einen Infekt habe und merke, okay, heute ist die Kraft nicht ganz so sehr da, spiegelt sich das in meiner Griffkraft wieder. Das heißt, ich kann checken, wie lange bin ich in der Lage, an der Klimmzugstange zu hängen. Ja, wenn das vielleicht heute nur 30 Sekunden sind, obwohl das normalerweise deutlich länger geht, dann weiß ich, okay, heute ist vielleicht ein Tag, da trainiere ich, aber da gehe ich nicht über meine Grenzen hinaus. Ja, da mache ich mein Training nach Protokoll und beim nächsten Mal greife ich wieder voll an. Andersrum, wenn ich merke, oh, war jetzt gar kein Problem, kann ich natürlich voll reingehen. Und das ist so ein schöner Check, den ich selbst auch mal nutzen kann im Training.
Ja, super. Dann lass uns einsteigen in mein Lieblingsthema Krafttraining. Es ist mein Lieblingsthema, weil es bei mir vieles verändert hat auf meiner eigenen Reise oder meiner eigenen Mission Gesundheit. Ich habe einen Stoffwechsel angekurbelt, ich habe endlich mein Gewicht halten können oder es reduziert, Muskelmasse aufgebaut, viszerales Fett reduziert. Also viele, viele gute Dinge. Und viele Menschen denken ja bei Krafttraining nur an Muskelaufbau und dass man breiter wird und stärker wird. Aber es gibt so viele andere Effekte im Hinblick auf Gesundheit, Langlebigkeit und mentale Stärke. Wieso sollten wir eigentlich alle unabhängig von Geschlecht und Alter Krafttraining in unseren Alltag einbauen?
Ja, das ist natürlich die Frage schlechthin heutzutage. Mhm. Es ist super spannend, was sich in den letzten Jahren auch dazu nochmal getan hat. Auch mit Blick auf beide Geschlechter, auch mit Blick aufs Alter. Du hast es angesprochen. Total cool, was sich da in der Wissenschaft auch mittlerweile getan hat. Also wir müssen weg von dem Gedanken, dass Krafttraining gleich Bodybuilding ist. Das ist meine Mission in jedem Vortrag, den ich halte, dass ich versuche, den Weg zu finden, den Leuten klarzumachen, hey, es ist mehr als die körperliche Optimierung. Ja, ich profitiere auf ganzer gesundheitlicher Linie. Also ein paar Aspekte, Hadi, hast du schon angesprochen, die sind doch total richtig. Und das hast du an. Das ist immer das Schöne, wenn Menschen dann am eigenen Körper spüren, was es mit dir machen kann. Ja, das ist eben unsere menschliche DNA eigentlich schon verlangt, dass wir Krafttraining machen. In den USA ist es ganz schön mittlerweile, also auch schon vor 10 Jahren, ehrlich gesagt. Da ist es bei vielen so ein Teil, also zumindest in den Teilen der USA, in denen ich gelebt habe, da ist es ein Teil mittlerweile der Kultur geworden. Und ich muss mich schon fast entschuldigen, wenn ich nicht trainiere. Und da versuche ich immer noch dran zu arbeiten, dass es in Deutschland vielleicht ein ähnliches Denken gibt. Nicht, dass man dafür verurteilt wird, wenn man kein Krafttraining macht, aber ich kann mal kurz anfangen mit der Liste an positiven Effekten, denn die ist lang. Also ich habe natürlich A, den Vorteil, dass mir funktionelle Muskelmasse hilft in Alltagssituationen. Ja, bestes Beispiel ist, wenn ich älter werde, dass ich einen Sturz abfangen kann. Ja, das ist eben ein häufiges Problem, auch im Hinblick auf das Thema Longevity, dass Menschen vielleicht mit dem Oberschenkel-Halsbruch dann ihre Probleme bekommen. Ich meine, du bist in der Thematik auch zu Hause. Das ist ein großes Thema, dass wir in der Lage sein sollten, Dinge im Alltag zu bewältigen, sei es, wenn sie spontan anfallen, aber eben auch zum Beispiel, dass ich in der Lage bin, im Flugzeug meinen Trolley über dem Sitzen unterzubringen, ohne Schulterprobleme den ganzen Urlaub zu haben. Ja? Also das ist eine Basis für vieles und eine Grundlage. Ja? Dann kommt mir natürlich zum einen, muss man auch so ein bisschen mit einrechnen, das Thema Ausdauer zugute. Ich kann durch Krafttraining auch meine Ausdauer verbessern. Andersrum funktioniert es leider nicht. Also wenn ich joggen gehe, habe ich nicht mehr Kraft. Aber wenn ich Krafttraining mache, habe ich mehr Ausdauer. Je nachdem natürlich, wie ich mein Krafttraining auch gestalte. Ja, wenn ich jetzt 2-3 Minuten Pause zwischen den Sätzen mache, ist das weniger der Fall, als wenn ich 30 Sekunden pausiere und einen fordernden Hit-Circle mache zum Beispiel. Auch das kommt mir natürlich zugute. Dann meine Körperhaltung. Ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man clever trainiert. Und das bedeutet eben auch ein Stück weit, je älter man wird, mehr zu ziehen als zu drücken im Oberkörper. Ja, auch die hintere Kette zu stärken im Unterkörper. Das ist die Po-Muskulatur, das ist der untere Rücken, das ist der hintere Oberschenkel, ja, also der Beinbeuger. Und da mit dieser schlauen Aufteilung kann ich meine Körperhaltung wirklich optimieren. Ich bin aufrechter im Alltag. Ja, meine Schultern sind im Idealfall ein Stück zurückgezogen, denn wir arbeiten die meiste Zeit vor dem Körper, sodass wir die typische Bürotäterhaltung einnehmen. Also da haben wir ohnehin eine Tendenz zu, je älter wir werden, uns in diese vorgebeugte Haltung zu begeben. Und da können wir mit Krafttraining super gegensteuern. Ja, dann können wir natürlich Knochendichte, die lässt sich optimieren. Auch ein wichtiger Faktor im Alter. Schnellerer Stoffwechsel, ja, wir haben eine bessere Beweglichkeit. Und das ist auch ein kleines Umdenken. Denn früher hat man gedacht, ja, diese, bewegungstechnisch limitierten Bodybuilder, die sind doch alle steif und können sich kaum bewegen. Mittlerweile weiß man, wenn man Krafttraining schlau betreibt, das heißt über bei den meisten Übungen über den kompletten Bewegungsradius geht, dann kann ich eben auch meine Beweglichkeit verbessern. Das sogenannte Loaded Stretching, also das, die Dehnung unter Belastung, unter Widerstand, die ist eigentlich noch deutlich effektiver als das reine Stretching, was man vielleicht früher noch aus dem Sportunterricht kennt. So, das ist ein Faktor. Dann habe ich natürlich die kognitiven Vorteile, die ich schon angesprochen habe. Ja, bessere Durchblutung zum Gehirn. Ich bleibe auch im Alter unabhängig. Das ist auch ziemlich genial. Und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber was natürlich jetzt in den letzten Jahren hauptsächlich zutage kam in der Wissenschaft, ist eben, dass die Skelettmuskulatur dafür sorgt, dass wir die sogenannten Myokine ausschütten. Ja, das sind so kleine Botenstoffe, ja, hormonähnlich kann man sagen. Und die haben ganz spannende Effekte, also auch systemisch, das heißt auf den ganzen Körper, auf unser ganzes System bezogen. Ja. Die regulieren zum Beispiel unser Immunsystem, können chronische Entzündungen dämpfen, das ist spannend, ja, können unsere Insulinsensitivität verbessern, viszerales Fett senken, den Stoffwechsel regulieren. Ja, auch die Mitochondrien profitieren davon. Also DNA-Reparatur, es sind so viele positive Effekte, die wir hier mitnehmen. Sogar von der krebshemmenden Wirkung wird gesprochen in den Studien. Und das ist ziemlich genial. Das heißt, wir haben eigentlich durch jedes Training, was wir absolvieren, immer so ein kleines Signal auf hormoneller Ebene in Richtung Longevity. Das mit jedem Training. Also wenn man sich das vor Augen führt als zusätzliche Motivation für das Krafttraining, dann ist das genial.
Absolut. Jetzt gibt es ja hunderte, wenn nicht tausende von Übungen. Wenn du dich nur auf 3 bis 5 reduzieren müsstest, die jemand ein Leben lang machen würde, welche wären das und warum?
3 bis 5, das ist natürlich minimal. Ich bin ein Riesenfan von Variation, ja. Also das mal kurz vorweggenommen, deswegen ist es für mich gerade keine so leichte Frage. Aber ich würde die hintere Muskelkette ansprechen im Unterkörper, also in der unteren Körperhälfte. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eine Kreuzhebevariation einsetzen. Ja, sei es das klassische Kreuzheben, von dem ich ein Riesenfan bin, aber auch die rumänische Variante, bei der die Beine etwas gestreckter sind. Ja, ist für mich eine der effektivsten. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln. Dann zweite Übung wäre dann die obere Körperhälfte mit einer Zugübung zu aktivieren und zu stärken. Ja, das wäre dann eine, wahrscheinlich bei mir eine Rudervariante, weil viele Menschen für einen Klimmzug nicht ganz in der Lage sind, den durchzuführen. Da arbeite ich natürlich dran, dass sich das ändert. Aber ich würde sagen, eine Rudervariante, entweder am Kabelzug, nicht ein Riesenfan von, oder aber auch da mit Kurzhanteln, vielleicht liegend auf der Hantelbank, ist für viele auch super, um den unteren Rücken da ein bisschen zu entlasten und trotzdem den oberen Rücken zu stärken, auch für die Schultern. Rudern bedeutet, gibt es einen schönen Spruch, Vitamine für die Schultern. Ja, um die auch dauerhaft gesund zu halten. So, und als dritte würde ich tatsächlich den Farmer's Walk mit unterbringen. Das ist einfach übersetzt. Also man kann sich da den Bauern auf dem Feld vorstellen, der mit zwei schweren, entweder Getreideeimern oder Wassereimern, was auch immer er da drin hat, schwer bepackt über das Feld läuft oder wo auch immer hinläuft. Aber grundsätzlich der Gedanke, wir gehen in einem zügigen Tempo mit zwei schweren Gewichten in der Hand. Das dürfen dann auch Kurzhanteln sein oder die sogenannte Trap Bar, die in vielen Studios mittlerweile auch vorhanden ist, oder Kettlebells. Damit funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Also wir sind schwer beladen und gehen. Ja, hört sich total simpel an, aber ist natürlich hochgradig funktionell, alltagsnah. Also die musst du dir nur vorstellen, die Alltagstüten, die Einkaufstüten für viele heutzutage, die sollte ich in der Lage sein zu tragen, oder auch zwei schwere Getränkekisten. Und das wären die drei. Also das ist wirklich zum Abschluss der Farmer's Walk, eine super Ganzkörperübung, weil ich nicht nur meine Griffkraft aktivieren muss, sondern eben auch die Körpermitte aktiv halten muss. Und das mache ich mit meinen Kunden auch. Ist wirklich fast an der Tagesordnung, also nicht in jedem Training, aber es kommt gerne und oft vor.
Ja, das ist super. Also ich freue mich, meine Lieblingsübung, das sage ich immer wieder, ist das Kreuzheben oder der Deadlift, weil es so eine schöne, also für mich schön, anstrengend, aber schöne Aktivierung des ganzen Körpers ist. Also man ist wirklich komplett angespannt, und das finde ich super.
Total, auch da nochmal der Gedanke, ist natürlich auch hochgradig funktionell, schwere Dinge vom Boden zu heben. Das haben wir auch als Spezies immer schon gemacht. Und das ist eben das Spannende, wenn wir das Krafttraining, schlaues Krafttraining uns anschauen. Es gibt immer einen Übertrag bei den meisten Übungen in den Alltag, ja, sei es aber eben auch für andere Sportarten. Also ich profitiere auf so vielen Ebenen, und gerade wenn man die richtigen Übungen wählt, also Kreuzheben, finde ich super, dass du das regelmäßig unterbringst. Oder
auch ein bisschen
angeleitet wirst mittlerweile, wahrscheinlich auch die Technik aber voll drauf hast, denke ich mal.
Ich hoffe.
Super.
In der Fitnessszene wird ja jetzt immer mehr über Longevity und Biohacking gesprochen, und wir haben Methoden, Körper und Geist in Einklang zu bringen oder zu optimieren. Du bist ja auch da ganz vorne mit dabei und beschäftigst dich damit intensiv. Welche Biohacking-Ansätze findest du im Training besonders sinnvoll? Und gibt es irgendwelche Techniken, die du anwendest oder deinen Kunden empfiehlst?
Ja, man kann im Training eine Menge machen. Ich gehe noch einen Schritt zurück und bringe das Training auch erstmal, und da kann man schon von Biohacking sprechen, bringe das Training erstmal aus dieser 1 Stunde komprimierter Belastung heraus in den Alltag. Das bedeutet, ich habe so kleine, man kann davon Mikro-Workouts sprechen, so habe ich es in meinem Buch betitelt. Man kann aber auch sagen, es sind Movement-Snacks. Also es gibt ganz unterschiedliche Begriffe dafür, dass ich eben Bewegung in meinen Alltag unterbringe. Und zwar nicht nur in Form von Cardio-Belastung, sondern auch von Kraftübung. Natürlich bedeutet das nicht, dass ich jetzt schweres Kreuzheben zwischen meinen Meetings durchführen muss. Stattdessen ist es eher der Gedanke, dass ich da vielleicht mal 10 Ausfallschritte pro Bein mache. Ja, oder aber ich mache ein paar Liegestütze, wobei, das muss man mit Vorsicht genießen, ja, wenn gerade Männer, ist ja irgendwie eine Lieblingsübung der Männer, die fangen mit 14 damit an oder mit noch jünger und machen das ihr Leben lang gerne. Bei den Damen ist es eher so, dass vielleicht dann eine Beinübung bevorzugt wird. Also man muss immer so ein bisschen schauen, dass man da nicht unbedingt seine Lieblingsübung unterbringt. Der Gedanke ist aber, dass ich über den Tag verteilt eine Übung oder verschiedenste Übungen immer mal wieder unterbringe. Das heißt, gerade wenn ich am Schreibtisch sitze, mein Job im Büro stattfindet, darf ich mir gerne mal ein Widerstandsband in die Schublade legen, das 2-3 Mal am Tag rausholen zu Beginn und das dann zum Beispiel auseinanderziehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, die sogenannten Band Pull-Aparts, super haltungskorrigierende Übungen, die hintere Schulter und den kompletten Rücken aktiviert. Das kann man machen. Das heißt, ich versuche, also auch ohne Equipment wäre es natürlich möglich, wie gesagt, die Ausfallschritte nach hinten zum Beispiel, ist eine super Übung, die ich immer empfehle, das Training aus dieser 1 Stunde in den Tag rüberzuführen. Dann natürlich auch auf kardiovaskulärer Ebene, das heißt, die Treppen zu nehmen, statt des Fahrstuhls. Also da kann man natürlich auch eine Menge tun, um Bewegung unterzubringen im Tag. Das ist ein Biohack. Warum? Weil ich natürlich dadurch sicherstelle, dass auch meine, gerade wenn man es zwischen Meetings durchführt, die Durchblutung zu meinem Gehirn einfach eine ganz andere ist. Also in meinen Vorträgen mache ich es so, dass ich regelmäßig die Leute aufstehen lasse, ein paar Kniebeugen mache und ich merke einfach, das Zuhören ist ein ganz anderes. Also sind in der Lage, eben auch Informationen viel besser zu verarbeiten. Ich bin in der Lage, ich habe gerade auch nochmal ein, zwei Übungen gemacht hier vor unserem Podcast. Ich bin in der Lage, mich eben auch ein Stück weit besser zu konzentrieren und die Zuhörer können das gerne mal ausprobieren. Also was passiert, wenn ich eine Bodyweight-Übung, also mit dem eigenen Körpergewicht mache und mich dann in ein Meeting begebe oder aber andere Tätigkeiten des Tages und fühlt sich einfach besser. So, das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei wäre, dass ich mit meiner Atmung arbeiten kann. Das sollte ich im Training ohnehin. Das heißt, ich sollte bei den meisten Übungen ist es klug, gegen den Widerstand, also in der sogenannten konzentrischen Phase auszuatmen, ja, und in der exzentrischen Phase, also der nachgebenden Phase einzuatmen. Das funktioniert, kann man so auf die meisten Übungen übertragen, darf man gerne mal sich so merken. Das ist aber nur die Basis. Ja, man kann eben auch zum Beispiel, jetzt haben wir viel über das Warm-up geredet, kann man auch mal vielleicht über das Cool-Down kurz reden. Was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mit meinen Kunden, aber auch ich selbst, mich nach dem Training auf den Rücken lege, die Füße vielleicht hochlage auf einer Hantelbank und mich einfach komplett flach auf den Boden lege, die Augen schließe und atme. Ja, das heißt, erstmal ganz kurz, kleiner Check-in, Augen schließen und die Atmung beobachten, durch die Nase ein- und ausatmen. Das ist schon mal ein erster Schritt. Und dann kann man verschiedene Techniken anwenden, wie zum Beispiel das sogenannte Box Breathing, bei dem ich 4 Sekunden einatme, 4 Sekunden die Luft anhalte, 4 Sekunden ausatme, wieder die Luft 4 Sekunden anhalte. Ja, geht auch länger. Das wäre eine Möglichkeit. Die 4-7-8 Atmung wäre auch eine weitere. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Das ist für mich der effektivste Weg, um auch gleich die Regeneration anzuregen. Ja, das heißt, ich bringe meinen Körper aus dem Modus der Beanspruchung, ja, wieder in den Modus durch dieses Atemsignal der Entspannung. Ja, und das ist eben so ein kleiner Hack, um nicht gleich wieder ins Auto zu steigen und sich dem Stress des Verkehrs ja wieder auszusetzen oder aber vielleicht ins nächste Meeting zu hüpfen. Man kann einen kleinen Puffer einbauen. Das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Zwischen der Belastung und dem weiteren Tag, dem ich dann nachgehe. Ja, das ist auch ein kleiner Hack. Und ansonsten im Training gibt es natürlich eine Menge, was ich auch zwischendurch tun kann. Ja, ich kann die Pausen beispielsweise nutzen für kleine Mobility-Übungen. Ja, das ist was ich sehr gerne mache. Was ich nicht machen sollte, wäre, das ist kontraproduktiv, die Pausen am Smartphone zu verbringen. Da neige ich auch zu, muss ich sagen. Es ist natürlich auch kurzzeitig entspannend, aber es gibt mittlerweile eine kleine, ich glaube, Instagram wurde als soziales Medium da untersucht und genutzt. Es gibt wirklich Leistungseinbußen, die belegt wurden durch eine kleine Studie. Und das ist spannend, weil dadurch kann ich, also die Probanden waren nicht mehr in der Lage, die Gewichte zu bewegen, die sie ohne Smartphone-Nutzung oder ohne Social-Media-Nutzung zwischen den Sätzen in der Lage gewesen wären. Und das ist ganz, ich würde sagen, augenöffnend oder sollte augenöffnend sein für uns, wenn wir klug trainieren wollen. Also da eher die Pausen nutzen, sei es, dass man einfach umhergeht, ja, sei es aber auch, dass ich mich zwischendurch vielleicht kurz hinsetze, vielleicht ein bisschen die Strukturen mobilisiere, die ich vielleicht im Warm-up noch nicht geschafft habe zu mobilisieren. Also das sind alles so Wege, die ich einbauen kann. Und man kann natürlich aktivieren vor dem Training auch noch eine Menge machen, sei es durch Hacks, die das zentrale Nervensystem anregen, ja, sei es aber auch, dass ich zum Beispiel vor dem Training mich auch in einen Konzentrationsmodus begebe, mental, also muss keine Meditation sein, im Gegenteil, da wäre es eher klug, sich die Übungen, die anstehen, nochmal im Kopf durchzugehen. Ja, es ist immer eine Verbindung aus dem Mentalen, aber eben auch aus dem Körperlichen, die wir eingehen. Ja, und da gibt es eben auch spannende Untersuchungen zu. Ja, das heißt, Menschen, die nicht trainieren konnten, ja, die sind ihr Workout, wirst du sicherlich kennen, im Kopf durchgegangen, haben das durchgespielt. Ja, und auch die Belastung, die Strukturen wahrgenommen, was passiert, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Bizeps-Curl ganz klassisch in meiner Übung oder in meinem Workout habe, den gehe ich mal durch, einfach mental. Ja, und so konnten, wenn das immer wieder wiederholt der Fall war, konnten Menschen auch Muskulatur aufbauen, ohne dass sie wirklich trainiert haben.
Ja, das ist einfach nur
der Gedanke an das Training hat einen Effekt gehabt, sicherlich nicht vergleichbar, aber es konnten signifikante Effekte erzielt werden. Das ist genial. Das heißt, immer bedenken, ja, Körper und Geist sind eine Einheit und wir sollten das fürs Training natürlich auch im Idealfall nutzen.
Ja, absolut. Also das, was du mit dem Smartphone erzählt hast, ist natürlich hochspannend, weil wirklich vieles, also zumindest beobachte ich, das bei mir ein Mindset-Thema ist. Ja, wenn ich gedanklich stark bin, nenne ich jetzt mal so, dann schaffe ich auch mehr Gewicht zu stemmen oder zu ziehen oder die Übungen sauber durchzuführen, als wenn ich irgendwie im Kopf abgelenkt bin. Ja, also die Konzentration ist nicht zu vernachlässigen.
Total.
Was hältst du von Eisbad, Sauna, Rotlichttherapie, Kompressionsmanschetten nach dem Training? Was hältst du davon, von diesen Tools und Gadgets, die man einsetzen kann?
Riesenfan. Also alles, was du erwähnt hast, nutze ich selber auch, empfehle ich auch. Mhm. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext. Ja, man kann natürlich auch da klug agieren, indem man beispielsweise das Eisbaden jetzt nicht direkt nach dem Training macht. Es gibt so ein bisschen Muskelaufbauhemmende-Effekte, die wir untersucht haben oder wo es Untersuchungsergebnisse gibt in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich alles Dinge, die man unterbringen kann, ja, wenn es das Zeitbudget hergibt, das ist dann oftmals der limitierende Faktor. Mhm. Aber ich bin eben ein Riesenfan davon. Also Gewichtsmanschette oder Manschetten um die Muskulatur, da spielst du aufs Flossing an oder spielst du auf das Blood Flow Restriction Training an?
Also, das habe ich gar nicht gemeint, aber es ist ein guter Punkt. Also genau, BFR, Blood Flow Restriction, ist ein guter Punkt. Ich meinte eher diese Kompressionsmanschetten, die deine Beine massieren.
Ah, okay. Auch ein Riesenfan. Also finde ich super. Gibt es unterschiedliche Wege. Also es gibt ja quasi einmal die Heimnutzung. Ja, wo ich einfach in diese, nenn es mal Hose steige.
Genau, das und, meine ich.
Im Prinzip aufs Lymphsystem ein Effekt entsteht. Ja, das kann ich auch nochmal, da gibt es auch, ich habe es kürzlich erst getestet in einem Longevity-Zentrum hier in Hamburg, bei dem ich sozusagen die Variante in einem Gerät mit einem deutlich höheren Sog durchgeführt habe. Es fühlt sich ganz witzig an, wenn ich dann meine untere Körperhälfte quasi, wird dann von mir weggesaugt. Ja, das ist intensiver. Ja, da gibt es tatsächlich Geräte für, die ich mir vielleicht nicht zu Hause hinstellen kann, weil es natürlich auch eine Budgetfrage ist. Genau, davon bin ich regenerativ ein Riesenfan. Ja, Blood Flow Restriction Training ist im Prinzip eine Art von Training, bei dem ich den Blutfluss ein Stück weit unterbreche. Auch das wäre ein kleiner Hack, den ich im Training unterbringen kann. Ja, und da brauche ich auch so kleine Manschetten, die eben an den beanspruchten Gliedmaßen, entweder an den Beinen oder Armen, den Blutfluss ein Stück weit einschränken. Ja, und was ich eben angesprochen habe, also das wäre eine effektive Methode, um auch einen anderen Reiz ins Training zu bringen, ja, um unter Blut oder auch Blutsauerstoffarmut zu trainieren. Ja, das hat durchaus auch gut erforschte Effekte. Und dann gibt es natürlich auch das, was ich eben ansprach, das Flossing oder Medical Flossing, was auch eine regenerative Maßnahme ist, bei dem ich ein Gummiband, also kein dünnes, sondern eher ein handbreites Gummiband, mir um entweder ledierte Strukturen schnalle, sehr, sehr fest. Also es ist ein intensiver Druck, der in dem Fall ausgeübt wird und ich dadurch Entzündung behandeln kann. Ja, das ist ganz spannend. Also auch gerade in Gelenken ist es spannend. Ich habe es damals von dem ehemaligen Physio von Hannover 96 gelernt, diese Methode. Das war vor knapp 10 Jahren, war das ein Riesending, weil das komplett neu war und so ein bisschen eine eigene, musste nicht sofort zum Physio rennen, wenn man eine kleine Verletzung hatte, sondern konnte da wirklich auch sich selbst so ein bisschen mit behandeln und habe das versucht immer weiterzugeben auch, weil es eine leichte Methode ist, um so kleine Wehwehchen, kleinere Verletzungen auch, ja, ich würde sagen, schneller zu überstehen. Zum einen wird der Blutfluss angeregt, entzündungshemmende Stoffe fließen nach, wenn du diesen Druck eben löst und in dem Moment, 3 Minuten sind das, es ist sehr unangenehm, aber ist eben auch ein effektiver Weg, um die Regeneration anzukurbeln. Die anderen Dinge, Eisbaden, bin ich gerade morgens ein Fan von. Ich dusche, also ich habe kein Eisbad zu Hause, aber ich dusche jeden Morgen kalt. Auch das ist sozusagen die Light-Variante. Und das sollte man auch im Idealfall in der ersten Tageshälfte unterbringen, weil es eben aktivierend wirkt, vielleicht auch vor dem Training. Andere Techniken der Kältetherapie sind auch super. Also sei es die Kryosauna, ja, sei es wirklich klassisches Eisbaden. Auch da muss man natürlich so ein bisschen auf die Dosis achten. Länger ist nicht unbedingt immer besser. Positive Effekte aus meiner Erfahrung gehen so, oder aus meinem Wissensstand der Literatur gehen so, bei 2 Minuten starten die und 3, 4 Minuten, ja, das ist immer noch alles im grünen Bereich. Aber wenn es dann länger wird, ist es eben auch ein zu hoher Stress für den Körper. Also ist für viele schon sehr, sehr lang, muss man sagen. Aber Eisbaden bin ich auch ein riesen Fan. Und natürlich dann Wärme, also Wärmetherapie im Sinne von klassischer finnischer Sauna, aber auch Infrarotsauna, tolle Sache, ja, auch eine schöne Entspannung für den Körper, ja, und natürlich auch oftmals mit der sozialen Komponente gepaart, ja, dass man eben gemeinsam einen Saunagang, also auch gerade die finnische Sauna dann durchführt, finde ich eine tolle Sache, die ich selber viel zu selten mache oder dazu komme, müsste ich mal wieder öfter umbringen, jetzt wo du das ansprichst.
Ja, jetzt sind wir schon beim Thema, wie wichtig ist Regeneration, weil das sind ja alles regenerative Themen oder Werkzeuge, die wir eben besprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen die Regeneration zu kurz kommt, ja, weil wir, also besonders Männer, sehr getrieben sind und glauben, dass viel, viel hilft, und dem ist ja nicht so.
Ja, das Witzige ist, dass ich das im Training selbst, also die kurzzeitige Regeneration zwischen den Sätzen bei den Frauen als viel schwieriger erlebe. Die muss ich immer bremsen. Ja, das ist ganz oft so, dass wenn ich Frauen trainiere, dass die direkt weitermachen wollen. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen, Männer brauchen dann eher die kurzzeitige Entspannung, wollen dann aber am nächsten Tag sofort wieder trainieren. Also vielleicht ist das so geschlechtsspezifisch einfach auch eine Eigenheit, ohne da jetzt zu allgemein zu werden. Aber grundsätzlich ist es spannend, dass wir mit Regeneration eine Menge bewirken können. Da ist natürlich die Basis der Schlaf, ja, auch oft unterschätzt, gerade in der heutigen Gesellschaft. Ja, ich beobachte mittlerweile auch im Rahmen des Longevity-Kontexts zum Glück, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit schenken. Aber jahrelang war es eben so, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Dass wir da wirklich auch der Leistung hinterherrennen, aber auf lange Sicht unsere Leistung eingeschränkt ist, wenn zu wenig und vor allem qualitativ zu schlecht schlafen, durch Bildschirmnutzung nochmal verstärkt oftmals. Deswegen für mich gehört auf jeden Fall zu den Regenerationsmaßnahmen hinzu, dass man am Abend die Bildschirmnutzung einschränkt, ja, oder vielleicht zumindest eine Blaulichtblockerbrille einbaut und die trägt. Ansonsten sollte ich 7 Stunden mindestens Schlaf sicherstellen. Das ist für mich der wichtigste Regenerationsfaktor. Wer einen Fitness-Tracker trägt, das nicht ganz wissenschaftlich auf 100% entspricht, ja, das ist logisch bei Fitness-Trackern. Auf der anderen Seite geben die aber schon einen guten Hinweis darauf, wie meine Regeneration ausfällt, gerade wenn man sich den Schlaf eben anguckt. Und selbst wenn ich die Schlafphasen nicht 100% akkurat wiedergebe mit diesen Trackern, die wir heutzutage nutzen, kann ich eben doch schon grundsätzlich sicherstellen oder auch beobachten, habe ich halbwegs durchgeschlafen, weil eben auch die akustischen Störungen, also bei mir sind es zu Hause die kleinen Kinder, die dann nachts mal mich davon abhalten, durchzuschlafen, die werden wahrgenommen. Ja, und das ist eben eine spannende Erkenntnis. Deswegen bin ich durchaus ein Fan von Schlaftracking und würde genau den Schlaf eben ganz oben ansiedeln. Natürlich auch da rein zählt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist die Ernährung. Ja, da über die Ernährung kann ich eben auch eine Menge steuern. Ja, hat nicht nur auf den Schlaf Auswirkungen, wenn ich kurz vorm Schlafen noch Fastfood esse. Ja, das wäre das Schlimmste, was ich machen könnte. Dann habe ich eben nachts damit zu tun, schlaf schlecht. Aber abgesehen davon kann ich natürlich auch durch die richtige Ernährung sicherstellen, dass ich grundsätzlich schneller recover, das heißt, wieder schnell leistungsfähig bin für das nächste Training, heißt entzündungsarm zu essen, ja, entzündungshemmend. Also sollte grundsätzlich darauf achten, dass meine grundsätzlich schon einmal angesprochen, aber die Proteinversorgung sichergestellt ist, ja, das kommt bei vielen zu kurz, dann kann ich durch gewisse Lebensmittel auch so ein bisschen die Regeneration anregen, wobei ob ich nun die Ananas esse oder nicht, das ist jetzt nicht entscheidend. Grundsätzlich ist es eher wichtig, dass ich auf natürliche Lebensmittel setze. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, ein guter Grundsatz, den ich mir mitnehmen kann, so natürlich wie möglich. Also darf man natürlich mein Essen zubereiten, ja, aber grundsätzlich, wenn es keine Zutatenliste gibt, ist es eine gute Sache. Ja, und das startet beim Einkaufen, das endet in der Küche, dass ich eben nicht noch etliche Dinge zusetze, die vielleicht auch Entzündungen anregen, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl oder andere Lebensmittel, die ich eigentlich eher aus meiner Küche verbannen sollte. Ja, und dann habe ich natürlich über die Ernährung hinaus noch Maßnahmen, also regenerationseinleitende Maßnahmen. Und da zählt für mich ganz, ganz wichtig auch nochmal die Alltagsbewegung mit rein. Das heißt auch die 10.000 Schritte. Es müssen nicht Punkt 10.000 sein. Das ist, wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile. Das ist eine willkürliche Zahl gewesen. Aber ich habe eben grundsätzlich eine gute Idee, in welche Richtung ich steuere mit meinen Schritten. Also wenn ich da fünfstellig unterwegs bin, dann mache ich erstmal nichts verkehrt. Dann habe ich mich schon mal bewegt. Und das kann wirklich auch aktiv meine Recovery beschleunigen.
Ja, du hast es gerade eben im Nebensatz angesprochen, Tracker. Was nutzt du selbst und empfiehlst du Tracker?
Ich empfehle Tracker durchaus. Also es gibt natürlich auch da den Klassiker, ich wache morgens auf, mein Tracker sagt mir, du hast aber schlecht geschlafen und ich hatte eigentlich das Gefühl, das war doch eine ganz gute Nacht.
Ja.
Davon lasse ich mir natürlich nicht den Tag versauen. Das ist das Wichtigste. Das heißt, das eigene Körpergefühl sollte immer eine Rolle spielen, im Hinterkopf zumindest. Ja, ich sollte mich nicht 100% auf die Ergebnisse meines Trackers verlassen und die auch nicht mein Leben 100% bestimmen lassen. Aber der gibt uns gute Hinweise. Ich trage selber ein Whoop-Band. Das ist, finde ich, dahingehend, ich habe es gerade beobachtet, ich bin gerade mal so ein bisschen aus der Krafttrainingsecke sozusagen entflohen und habe mich mal ein Stück weit mehr in Richtung Ausdauer gebracht, ohne das Krafttraining zu vernachlässigen. Habe einen Halbmarathon gemacht und dahingehend mit einer Uhr gearbeitet, die ziemlich genau war, weil ich auch einen Brustgurt getragen habe und das hat mir da total geholfen, mich auf diesen Halbmarathon vorzubereiten. Bin aber jetzt total und habe diesen Umschwung jetzt vor ein paar Wochen auf das Armband gemacht und finde es total genial, dass ich jetzt hier kein Display am Arm habe. Ich habe mich selbst dabei erwischt, ständig drauf zu gucken und auch daran rumzuspielen, ist natürlich irgendwo auch Gamification. Es macht es, was auch natürlich schön ist auf der einen Seite, aber ich genieße es gerade sehr, kein Display am Arm zu haben, denn man guckt ohnehin viel zu oft aufs Handy-Display heutzutage. So, und da ist natürlich klug, was zu wählen, was fürs eigene Leben passt, vielleicht auch ein bisschen auf die Fitnessziele, die ich habe, einzahlt. Also sei es vielleicht wirklich, dass ich einen Lauf habe oder einen anderen Cardio-Wettkampf, auf den ich hinarbeite, dann ist vielleicht nicht verkehrt, tatsächlich mit einer Uhr zu arbeiten und dann eine Kombination mit einem Pulsgurt, weil ich da natürlich nochmal deutlich genauere Ergebnisse hinkriege, was meine Herzbelastung, Herz-Kreislauf-Belastung betrifft. Das ist klug an der Stelle. Für den Lifestyle würde ich sagen, ist ein Ring oder ein Armband der klügere Weg, weil ich eben nicht in der Lage oder nicht ständig auf dieses Display schauen muss. Und ich schaue mir morgens meinen Schlaf an, ja, wie ist der gewesen? Ich schaue mir am Abend an, wie ist meine Stressbelastung gewesen? Auch da kann man so ein bisschen über den Puls auch recht genaue Erkenntnisse erfahren. Tracke natürlich auch meine Workouts, wobei es beim Krafttraining jetzt gar nicht so entscheidend ist, weil ich ohnehin meist einen sehr begrenzten Puls habe. Ich auch immer wieder Entspannung habe. Ich habe es angesprochen, die intervallartige Belastung von Natur aus im Krafttraining. Das ist schön, aber das ist nichts, was ich mir jetzt im Nachhinein noch groß auswerte und anschaue in der App meines Armbands zum Beispiel.
Ja, lass uns vielleicht zum Schluss auch nochmal gemeinsam in die Zukunft schauen. Was meinst du, wie wird KI, Robotik unseren Alltag verändern und vor allem das Personal Training? Also werden wir noch Personal Trainer und Coaches brauchen oder wird uns irgendwie ein humanoider Roboter anleiten? Es gab ja schon mal Versuche mit einem Spiegel, die einen angeleitet haben, aber ich sag mal so in der Ausführung, die Korrektur remote hat, glaube ich, nur bedingt gut funktioniert. Was meinst du, wie wird sich das zukünftig verändern?
Es ist witzig, dass du den Spiegel mit ansprichst. Ich war da so ein bisschen mit involviert damals und es war ein Ansatz, der spannend war, gerade in Isolation.
Also ich habe den auch.
Ja. Die ist zum Glück vorbei, diese Isolation. Und ich glaube, der menschliche Kontakt, der soziale Benefit, den ich mitnehme, wenn ich einen Personal Trainer habe, der wird durch nichts zu ersetzen sein, außer durch einen anderen Trainer, wenn ich den mal wechseln möchte. Das ist das eine. Und deswegen, selbst Menschen, die ohne Personal Trainer arbeiten, aus unterschiedlichsten Gründen, denen würde ich empfehlen, vielleicht mit dem Trainingspartner, Trainingspartnerin zu arbeiten. Mhm. Weil es zu zweit einfach mehr Spaß macht. So, das ist Punkt eins.
Und du schaust nicht aufs Telefon.
Das ist auch nochmal wichtig. Also leichte Konversation, es müssen jetzt keine tiefen Gespräche sein, aber ein bisschen Smalltalk zwischen den Sätzen sei es auch, dass ich vielleicht gar keinen festen Trainingspartner habe, sondern in meinem Studio vielleicht flüchtige Bekanntschaften und mich mal austausche. Das ist auch total nett und stört das Training nicht so sehr. Im Gegenteil, ich würde sagen, das befruchtet es eher.
Ja.
Dann glaube ich aber schon, dass uns die KI in Zukunft deutlich mehr helfen kann. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, was das Krafttraining betrifft, die Trainingsplanung betrifft. Ich glaube, da sind wir als ausgebildete Trainer aktuell noch besser, weil wir den Menschen, glaube ich, ein Stück weit mehr im Auge haben. Ich glaube, dass wir gewisse Dinge auch vielleicht sehen. Mittlerweile glaube ich aber schon, dass gerade, ich habe das gerade als Experiment bei meinem Halbmarathon, bei der Vorbereitung auch grandios nutzen können, dass die KI uns bei Vorbereitung auf Cardio-Wettkämpfe uns wirklich genial helfen kann. Also sei es auch die Ausarbeitung von einem regulären Cardio-Training, muss gar kein Wettkampf sein. Dafür ist es genial. Also man lädt einfach, so habe ich es gemacht, die Trainings oder die sagen wir Körperdaten hinein und daraufhin wird das Ganze angepasst von Woche zu Woche. Trainingsbelastung, Auswertung über das Wearable und dann geschaut, hey, wie wirkt sich das auf meine nächste Trainingswoche aus? Wie sollte ich vielleicht steuern? Hat die Heart Rate Variability zum Beispiel, hat die vielleicht ein bisschen gelitten? Habe ich gerade irgendwie vielleicht einen Infekt im Körper? Soll ich da ein bisschen kürzer treten? All das kann da berücksichtigt werden. Mhm. Man muss natürlich immer dazu sagen, ohne die körpereigene Wahrnehmung die zu vernachlässigen. Das ist ganz wichtig, dass man die immer noch im Hinterkopf mindestens hat. Und dann glaube ich aber schon, also ich würde sagen, es ist nicht abzusehen, dass ein Roboter uns wie ein Personal Trainer in Zukunft begleitet. Das braucht vermutlich noch ein paar Jahre und ich glaube, der 1:1 menschliche Kontakt, der wird bleiben, der wird vielleicht sogar verstärkt werden, weil wir durch viel KI im normalen Leben, ja, vielleicht in 10, 20 Jahren noch deutlich mehr uns, so ist meine Vermutung, eher danach sehnen, echte Menschen neben uns zu haben, bei uns zu haben, diesen Austausch zu haben. Das würde nicht zu ersetzen sein, wenn du mich fragst.
Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, wir werden noch stärker auf, wie es so schön heißt, in-real-life-Events leben wollen und uns ausrichten wollen, weil einfach zu viel automatisiert oder mehr, nicht zu viel, sondern mehr automatisiert wird und wenn wir nicht aufpassen, noch mehr in die Isolation getrieben wird. Es gibt ja heute eigentlich kaum noch einen Grund, irgendwie vor die Tür zu gehen, weil ich kann mir ja alles nach Hause liefern lassen. Ich könnte mein Workout auch zu Hause machen und dann habe ich keine Interaktion mehr, was extrem schädlich wäre für uns als Menschen.
Total, gebe ich dir recht.
Nico, welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern noch zum Schluss mitgeben? Ganz allgemein, du hast die volle Freiheit.
Ich glaube, wenn wir an das Thema Training denken, gerne umdenken. Ja, also Training, Krafttraining im Speziellen bedeutet nicht nur körperliche Optimierung. Die ist wichtig, keine Frage. Ja, ich sollte dahin trainieren, dass ich zufrieden bin mit meinem Spiegelbild. Nicht, dass andere zufrieden, sondern ich zufrieden bin. Das ist Punkt 1. Ich sollte Krafttraining sehen als ganzheitliche Gesundheitsmaßnahme. Ja, es ist mehr als Bodybuilding. Das ist das Erste. Das Zweite wäre, ich sollte Training im Idealfall aus dem Gym heraus im gesamtgesundheitlichen Kontext unterbringen. Das heißt, über den Tag verteilt Bewegungssnacks unterbringen. Ja, sei es, dass ich Treppen gehe, sei es aber auch, dass ich vielleicht mal ein paar Reverse Lunges, Ausfallschritte nach hinten durchführe, eine meiner Lieblingsübungen, by the way. Das sollte ich tagsüber an mehreren Stellen, ja, man kann sich so, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will, kann man das jede Stunde machen, ja, sei es aber auch, dass man es vielleicht alle 2-3 Stunden macht, das macht einen riesen Unterschied, ja, auch zum Beispiel, was die Körperhaltung betrifft, wenn man die richtigen Übungen wählt. Und Punkt 3, vielleicht kurz Thema Ernährung, ja, nicht immer den schnellen Weg wählen, ja, wir haben ganz viele schnelle Möglichkeiten heutzutage an Nahrungsmittel zu kommen, die hochkalorisch sind in der Regel. Bestes Beispiel sind Autobahnraststätten. Ja, es ist eine Katastrophe, was wir dort finden an Nahrungsmittelauswahl. Es ist, wenn es hochkommt, gibt es da Äpfel. So, das ist ein Wahnsinn, der sich mir auch nicht erschließt. Es ist natürlich, es steckt ein Stück weit auch da ein Umdenken dahinter. Aber was kann ich denn tun, damit mir das gar nicht erst passiert, ich gar nicht erst in diese Lage komme, entweder bei einer Fastfood-Kette anzuhalten oder aber an der Raststätte mir eine suboptimale Lösung zu suchen. Ich kann vorbereiten, ja, und da ein Stück weit vordenken im Sinne von, wie läuft mein Tag ab? Ja, was habe ich heute Mittag für Optionen? Habe ich keine, Ja, dann gibt's Dinge, die ich mit wenig Aufwand präparieren kann. Sei es, dass ich mir ein paar Eier abkoche, die mitnehme, eine Avocado einstecke und schon habe ich was für unterwegs. Würde reichen für einen Mittag. Ja. Oder aber ich, also nächster Notfall ist auch schon für mich fast Fast Food, wäre ein Proteinshake. Ja, auch das ist aber eine bessere Notlösung als 99% von dem, was ich in den Raststätten so finde. Dementsprechend, was habe ich für einen Tag? Was habe ich mittags für eine Möglichkeit, mich zu ernähren, zielgerichtet zu ernähren? Also denkt voraus.
Drei schöne Tipps. Nico, vielen Dank für den spannenden Austausch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, Hadi. Hat mich auch gefreut und ich höre weiter rein in den Podcast.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gehört, Bewegung ist Medizin. Bewegung wirkt ganzheitlich auf unser Herz, unseren Stoffwechsel, Hormone und Psyche. Und Bewegung kann Krankheiten vorbeugen wie kaum ein anderes Medikament. Dabei zählt die Ganzheitlichkeit. Denn erst das Zusammenspiel von Training, Ernährung, Regeneration und mentaler Stärke macht uns wirklich gesund und widerstandsfähig. Wer Fitnessübungen bewusst in den Alltag integriert, baut nicht nur Muskeln auf, sondern langfristige Gesundheit und Lebensqualität. Wahre Fitness bedeutet dabei nicht, ständig am Limit zu trainieren, sondern den eigenen Körper zu verstehen, Signale ernst zu nehmen und Training sowie Erholung in Einklang zu bringen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Und nicht abschalten, es kommt ja nochmal ein Random Reminder. Hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hadis Random Reminder.
Random Reminder: 20 Sekunden Händewaschen entfernt 99% der Keime auf deinen Händen. Klingt banal, aber die Zahl spricht für sich. Schon 20 Sekunden gründliches Händewaschen mit Seife entfernt laut Studien bis zu 99% der Keime an unseren Händen. Viele Menschen waschen ihre Hände jedoch im Schnitt nur 6 bis 8 Sekunden und verpassen damit den eigentlichen Effekt. Dabei senkt regelmäßiges, korrektes Händewaschen nachweislich das Risiko für Infekte wie Erkältung, Grippe und Magen-Darm-Erkrankungen und wirkt damit ähnlich effektiv wie manche Medikamente zur Prävention, besonders im Herbst und im Winter. Also mein Random Reminder dieser Woche: 20 Sekunden Händewaschen entfernt 99% der Keime auf deinen Händen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.